Der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München, der neigt sich dem Ende. Aber in der Berichterstattung ist vom NSU-Komplex, also der Frage nach einem breiten Netzwerk des nationalsozialistischen Untergrundes, bestehend aus mehr als den 3 bis 5 bekannten Mitgliedern, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Man fragt sich da in der Berichterstattung eigentlich nur noch, wie viele Jahre kriegt denn Beate Zschäpe an Haft und ist sie denn wirklich voll schuldfähig, wie es ein psychologisches Gutachten attestiert? Oft wurde Beate Zschäpe in der Berichterstattung nämlich in den letzten Jahren verharmlost und auch irgendwie als bedauernswertes Opfer dargestellt. Ihre Rolle in der Neonazi-Szene wurde dabei heruntergespielt. Das ist ein gängiges Muster, wenn es um Frauen in der rechten Szene geht. So meinen es zumindest die Autorinnen Esther Lehnert und Heike Radwan. Die beiden haben ein Buch veröffentlicht, Rechtsextreme Frauen, nennt sich der Titel Analysen und Handreichung für die soziale Arbeit und Pädagogik. Ein Buch, das durch die Amadeo-Antonio-Stiftung auch herausgebracht wird und heute Abend in Berlin auch vorgestellt wird. Was genau jetzt aber hinter genau diesem Muster steckt, dass da auch, wenn man sich die Berichterstattung über Beate Zschäpe anschaut, treffend ist und ja, zutrifft und was in dem Buch weiterhin auch steht, darüber möchte ich mich nun mit einer der Autorinnen unterhalten. Dr. Heike Radwan ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was steckt denn nun hinter diesem Muster, dass Frauen in der rechten Szene oft nicht genauso ernst genommen werden wie Männer in der Neonazi-Szene? Wie kann man das vielleicht auch an Beispiel von Beate Zschäpe aufzeigen?
Ja, also grundsätzlich weisen wir darauf hin, dass es mit Wahrnehmung zu tun hat. Wir alle wachsen mit bestimmten Stereotypen, Bildern auf über Männer und Frauen. Also das ist sehr biologistisch nach wie vor geprägt und Bilder über Frauen sind davon geprägt, dass Frauen angeblich unpolitisch sein und friedfertiger sein. Das betrifft generell, also diese stereotype Wahrnehmung betrifft erstmal alle Frauen. Wenn es jetzt um die Wahrnehmung rechtsextremer Frauen geht, führen diese stereotypen Bilder oder können dazu führen, dass diese Frauen mit ihren politischen Einstellungen, mit ihren rechtsextremen rassistischen Meinungen übersehen und unterschätzt werden und eben auch mit ihrem gewalttätigen Handeln. Das kann man an vielen Beispielen erzählen, historisch und in der Gegenwart. Das tun wir in dem Buch. Am Beispiel von Beate Zschäpe kann man das sehr dezidiert erzählen. Man kann ja nachverfolgen, dass sie in den frühen 90er Jahren auch schon in der offenen Jugendarbeit in Jena als Besucherin eines offenen Jugendclubs dort auftauchte. Und man sieht, wie dort, obwohl man zu der Zeit schon wusste, Beate Zschäpe war gewalttätig zu dieser Zeit bereits, gerade auch gegen Personen aus der linken Szene. Also sie hatte da einer Person auch das Handgelenk gebrochen. So zumindest findet man es in den Dokumentationen. Das wird weitgehend nicht beachtet. Also es wird bis heute auch in dem Prozess tatsächlich nicht so deutlich, obwohl da schon sehr kritisch wahrgenommen wird, gesehen, dass sie sehr früh eben auch schon gewalttätig war. Und sie hat sehr früh, also zweiter Punkt, sehr deutlich ihre rassistischen Einstellungen vertreten. Also der eine Sozialarbeiter, der mit ihr sehr eng gearbeitet hat, der berichtet, dass er immer davon ausgegangen sei, dass Frau Zschäpe auf der Suche nach männlichen Freunden war, also nach Partnern. Beschreibt das auch eher sexualisiert, ihr Auftreten. Ganz nebenbei erzählt er dann aber eine Geschichte, wo deutlich wird, dass Frau Zschäpe zu dieser Zeit schon sehr rassistisch auf sich geäußert hat. Also er ist im Gespräch mit 3 Frauen, eine davon ist Beate Zschäpe und fragt sie, was wollt ihr denn später mal werden? Die anderen beiden Frauen geben erwartbare Antworten. Frau Zschäpe sagt, erstmal müssen die Ausländer weg. Womit sie ja sehr dezidiert umschreibt, was sie dann eigentlich wenige Jahre später auch tut. Dieser Pädagoge, der da interviewt wird, der stellt in den Vordergrund seine Wahrnehmung, dass Frau Zschäpe auf der Suche im Jugendclub nach Jungs war, also nach Freunden. Dass das so gewesen ist, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber was er nicht mehr erzählt oder was in der Analyse hinten runterfällt, ist diese zweite Erzählung, die er auch erzählt. Also, dass Frau Zschäpe eben sehr rassistisch sich zu dieser Zeit schon äußert. Das erzählt er so nebenbei. Aber das taucht dann in der Analyse ihrer Einstellung nicht mehr auf. Und das, würde ich sagen, ist eine eingeschränkte Wahrnehmung. Und das beschreiben wir generell in dem Buch. Das passiert eben nicht nur mit Beate Zschäpe. Das passiert historisch in Bezug auf den Nationalsozialismus, aber auch in der Gegenwart.
Wenn man da doch auch ein bisschen nochmal in die Geschichte zumindest des Rechtsterrorismus in der Nachkriegszeit in der BRD vor allem auch schaut, da fallen einem ja eher so Namen ein wie Wehrsportgruppe Hoffmann, das Oktoberfest-Attentat, und das sind dann meist rechte Rechtsterroristen, die da benannt werden. Nun habe ich aber gelesen, dass Sie da auch ganz klar herausstellen, dass das eben nicht nur Männer waren, die in diesen Gruppen organisiert waren, sondern dass es da auch Akteurinnen gab. Welche gibt es da an Beispielen und wieso ist das da nicht bekannt?
Ja, interessante Frage. Wir haben mit dem Rechtsextremismus-Experten Ulrich Overdiek zusammengearbeitet, langjährigen Kollegen von uns, und der hat tatsächlich in den Archiven zum Beispiel des APABITS, Antifaschistisches Pressearchiv, sich Unterlagen angeguckt, Dokumentationen angeguckt und hat danach gefragt, welche Rolle spielten eigentlich Frauen in rechtsterroristischen Organisationen in Westdeutschland nach 1945. Für die Zeit in der DDR weiß man da einfach noch sehr viel weniger. Wir haben auch das erforscht, aber das ist nochmal anders gelagert in diesem sich antifaschistisch verstehenden Staat. Aber in Westdeutschland hat es in all den Jahrzehnten nach 1945 eben immer auch rechtsterroristische, rechtsextreme Gruppierungen gegeben. Frauen haben hier tatsächlich immer eine Rolle gespielt. Und Ulrich Overdiek arbeitet an verschiedenen Fallgeschichten heraus, inwiefern sowohl die sogenannten Sicherheitsbehörden, also Polizei und Verfassungsschutz, als auch die Medien mit diesen bestimmten Stereotypen auf diese Gruppen geguckt haben und letztendlich zum Beispiel die Justiz Frauen, die hier beteiligt waren, die sehr dezidiert zum Beispiel an der Planung, an der Konzeption von Überfällen beteiligt waren, ohne die das nicht möglich gewesen wäre, oder ohne deren soziale Kompetenz, also wie auch bei Frotschepe sichtbar, nutzen diese Gruppen ja sehr häufig diese Stereotypenbilder und lassen zum Beispiel Räume anmieten von Frauen. Das fällt dann weniger auf. Also Frauen übernehmen hier relevante Funktionen. Was man dann sieht in den Gerichtsurteilen, ist nicht neu. Das passiert auch bei NS-Täterinnen. Den Frauen werden zum Beispiel oft sexualisierte Motivationen in diesen Gruppierungen zu sein unterstellt. Also die hätten nur ein Interesse oder auch werden auch Pathologisierung vorgenommen. Also dass die sexuell tatsächlich auch. Was damit aber dann passiert, ist, dass ihre eigentliche Täterschaft unterschätzt wird oder aus dem Blick gerät. Also die kriegen signifikant geringere Urteile. Das sieht man sehr genau auch bei der Sportgruppe Hoffmann zum Beispiel. Und darauf machen wir aufmerksam, dass die Rolle, die Frauen hier spielen, übersehen werden. Und letztendlich, darauf wollen wir ja hinaus, dass zum Beispiel die Polizei oder Leute aus dem Verfassungsschutz oder eben auch Justiz hier sensibilisiert werden müssen, hier genauer hinzugucken. Das ist ja beim Prozess gegen Schäpe jetzt durchaus schon kritischer. Also der Vorsitzende Richter, Herr Götzl, hat ja einigen Monaten nach dem Start da sehr genau hingeguckt.
Und in Teilen der Berichterstattung ist das da auch schon kritisch aufgenommen worden. Ich erinnere mich, dass vor ein, zwei Jahren da schon einmal auch kritisch über die Berichterstattung über Beate Zschäpe berichtet wurde und so ein bisschen die Rolle von Frauen in der Neonazi-Szene ein Thema war. Das ist dann aber schnell auch wieder abgelöst worden durch andere Ereignisse im NSU-Prozess. Und doch aber auch bleibt es so, dass man da sich immer wieder auf Beate Zschäpe und irgendwie ihr ja rundum sozialeres Leben blickt in der Berichterstattung. Nun hast du, als du erzählt hast, wie ja schon in der Jugend von Beate Zschäpe es eigentlich deutlich war, anhand der Aussagen, die sie da gemacht hat, wie rassistisch sie eingestellt ist und was sie für eine neonazistische Ideologie in sich trägt, da hast du Sozialarbeiter benannt und in eurem Buch geht es ja auch um soziale Arbeit und die Pädagogik. Welche Rolle spielen die denn, wenn es darum geht, dass es so ein gesellschaftliches Wahrnehmungsdefizit über Frauen in der Neonazi-Szene gibt?
Ja, wir haben diesen Fokus gewählt, weil man an Beate Zschäpe sehr genau sieht, welche Verantwortung eben auch Jugendarbeit hat, also Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die mit Jugendlichen arbeiten. Also wenn diesem Kollegen das deutlicher aufgefallen wäre, er dem nachgegangen wäre, ich meine, jetzt sind das die 90er Jahre und die Fehler der akzeptierenden Jugendarbeit, an die sich viele ja auch noch erinnern, also sehr viel Verständnis für potenzielle TäterInnen, die Opfer geraten dabei eigentlich weitgehend aus dem Blick, also das ist das, was man da sieht. Warum wir diesen Fokus gelegt haben, hat damit zu tun, dass wir sehen, dass in den letzten 15 Jahren rein quantitativ, rein zahlenmäßig die Anzahl von Frauen in rechtsextremen Gruppierungen tatsächlich nochmal zugenommen hat und dass rechtsextreme Gruppen, die NPD, sehr strategisch mit diesen stereotypen Bildern über Frauen umgehen. Das heißt, die instrumentalisieren dieses soziale, friedliebende Bild, wenn NPD-Frauen zum Beispiel fürs Kommunalparlament aufgestellt werden, aber eben auch, wenn es einen Aufruf gibt, soziale Arbeit zu studieren. Das heißt, was wir beobachten ist, dass rechtsextreme Frauen zunehmend tatsächlich an die Fachhochschulen, an die Universitäten gehen und pädagogische Berufe wählen. Und das eine Problem, worauf wir aufmerksam machen in diesem Buch, hängt damit zusammen, dass wir sagen würden, die Ausbildung, also die Universitäten, die Fachhochschulen müssen sich hier fit machen. Das ist ein berufsethisches Problem natürlich, wenn jemand, der nicht auf dem Boden von Menschenrechten steht, da auch nicht von überzeugt ist, sondern von der Ungleichwertigkeit von Menschen, wenn diese Person dann später zum Beispiel im Pflegeheim tätig ist und da mit einer polnischen Fachkraft arbeitet und die unter Umständen rassistisch diskriminiert, dann haben wir ein Problem in der Praxis oder dann eben auch natürlich mit Klientinnen. Der eine Punkt ist die Ausbildung. Der zweite Punkt ist, dass es in den letzten Jahren immer mal wieder Fälle gab und gibt, wo eben rechtsextreme Personen auftauchen, auch schon in der Praxis soziale Arbeit, zum Beispiel in Kitas. Also ich mache seit vielen Jahren Fortbildung auch im Bereich frühkindliche Pädagogik. Wenn die Kolleginnen und Kollegen hier nicht frühzeitig erkennen, wie ich Rechtsextremismus wahrnehme, und da würde ich immer sagen, es geht hinaus über Symbole, Tattoos und Zahlencodes. Ich muss das sprachlich erkennen und ich muss intervenieren können. Also wenn das übersehen wird, und darauf weisen wir hin mit dem Buch, dann haben wir ein Problem.
Ein Problem, dass ihr da auch mit Handreichungen für die soziale Arbeit und Pädagogik angehen wollt und da sagen das Handwerkszeug auch so ein bisschen liefern möchtet. Was sind denn das da für konkrete Handreichungen? Also abgesehen von dieser Wahrnehmungsschärfe, die es da braucht, in Form von, man muss da die gesellschaftlichen Rollenbilder hinterfragen und überhaupt auch mal erst als solche erkennen. Was ist es da noch, was ihr im Buch fordert?
Also wir beziehen uns auf verschiedene Bereiche sozialer Arbeit. Es geht um Kita, das geht um Jugendarbeit, es geht um Schule, aber auch um Familienhilfe, aber auch um den Bereich häuslicher Gewalt, Frauenhäuser, wo eben auch als Klientinnen rechtsextreme Frauen durchaus auftauchen und die Sozialarbeitenden hier eben auch herausgefordert sind, aber auch den Bereich der Pflege. Und was das Besondere ist an dem Buch, würde ich sagen, ist, dass wir sehr praxisnah Fallgeschichten aus unserer Beratungsarbeit erzählen und beschreiben, was hier in der Praxis passiert und dann diskutieren, wie man hätte intervenieren können, wie früh da präventiv hätte interveniert werden können, aber auch konkret in der Situation. Also wie reagiere ich denn auf eine rassistische Äußerung? Oder was mache ich denn, wenn ich jetzt merke, ich habe im Elternbeirat eine Mutter, die ist nicht nur auf der Suche möglicherweise und begibt sich rein in eine rechtsextreme Szene, sondern ich habe es offensichtlich mit jemandem zu tun, die dort ein weitgehend geschlossenes rechtsextremes Weltbild hat und die versucht, andere Eltern, andere Mütter sehr gezielt in die rechtsextreme Szene reinzuholen. Und hier zum Beispiel auch so Themen, die natürlich in der Kita besonders relevant sind, wie Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch, instrumentalisiert, also die NPD-Kampagne, wie Sie sagen, eben Todesstrafe für Kinderschänder, darüber aufzuklären, darauf hinzuweisen, wie Neonazis thematisch eben auch vorgehen, wie sie dann über Themen reden, wie sie Leute ansprechen, was ich ganz konkret tun kann in solchen Situationen. Und da gehen wir auf verschiedene Ebenen. Also was kann ich machen als Erzieherin in der Kita? Was kann ich aber auch machen, wenn ich eine Kita leite? Was mache ich, wenn ich Gemeinwesenarbeiter bin und den Jugendclub leite im Ort? Was mache ich, wenn ich das Pflegeheim leite oder dort arbeite? Aber auch, was mache ich, wenn ich das Catering mache für das Pflegeheim?